Der Predigtext heute Morgen steht in Lukas 15, 11 bis 32. Und Jesus sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater: Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihm das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land, und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach: Wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Und ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen, und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an, und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße, und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es, und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld, und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten, und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Ich bete noch kurz. Vater im Himmel, alle Vorbereitung am Schreibtisch hat nur Sinn, wenn du dich zu deinem Wort bekennst und du dich in deinem Wort offenbarst. Das bitte ich dich für die Predigt. Amen. Zwei Vorbemerkungen. Erstens, die Geschichte, die Jesus erzählt, ist ein Gleichnis. Das heißt, sie ist so nicht passiert. Aber indem Jesus dieses Gleichnis so erzählt, wie er es erzählt, setzt er bewusst Akzente, die im realen Leben wahrscheinlich nicht vorgekommen wären. Zweitens, dieses Gleichnis betrifft uns alle. Niemand unter uns kann sich als quasi Unbeteiligter zurückziehen. Niemand steht auf neutralem Boden. Wir alle kommen in diesem Gleichnis vor. Dieses Gleichnis gilt denen, die noch nicht zu Christus gefunden haben, genauso wie die, die als Christen unterwegs sind. Und damit gehen wir in den Text. Ohne im Detail auf alttestamentlich-juristische Feinheiten einzugehen, der jüngere Sohn verlangt den Besitzübergang durch Schenkung zu Lebzeiten des Vaters. Offensichtlich ist, dass er abgefunden werden will und dass damit sämtliche Brücken zum Vaterhaus abgebrochen werden sollen. Warum er das tut, wird nicht gesagt. Aber der Schnitt, den der Sohn vollzieht, ist radikal und unumkehrbar. Neben der Tatsache, dass er vom Vater abgefunden werden will, zeigt auch gerade seine Auswanderung, sein Wegzug, dass er die räumliche Trennung vom Vaterhaus dazu benutzen will, sich selbstständig zu machen. Er will sein eigener Herr sein und das ist ja primär nichts Schlechtes, aber dazu gehören Reife, Verantwortung und ein Konzept. Er aber will vor allem machen können, was er will. Er möchte unbeobachtet sein, außer Kontrolle. Ein neuseeländisches Sprichwort sagt, zwei Dinge sollten wir unseren Kindern mitgeben, Wurzeln und Flügel. Wie Jesus den zweiten Sohn beschreibt, zeigt deutlich, dass dieser junge Mann mit der Auszahlung des Erbes und der großen räumlichen Entfernung zum Vaterhaus die Wurzeln kappt. Und damit die Bindungen, eben auch die emotionalen Bindungen zerreißt. Man hat den Eindruck, dass der junge Mann, der so radikal Trennung und Selbstständigkeit erzwingen will, damit auch alle Wertvorstellungen, die ihn und sein bisheriges Leben geprägt haben, über Bord wirft. Denn die Wertvorstellungen sind doch die Wertvorstellungen des Vaters, die er offensichtlich gründlich satt hat, von denen er sich gefesselt und geknebelt fühlt, die ihn daran hindern, so zu sein, wie er will und wie er sein möchte. Und darum wird all das, was er in den Jahren seiner Kindheit und Jugend erlebt hat, wie er aufgewachsen und wie er auferzogen wurde, auf dem Altar der Selbstverwirklichung geopfert. Wie unreif dieser Sohn ist, beschreibt Jesus mit einem Satz. Er verschleuderte sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Es geht hier, denke ich, nicht um eine moralische Beurteilung, auch wenn später sein älterer Bruder das Ganze noch einmal expresses verbis auf den Punkt bringen wird. Er hat, so sagt er dem Vater, dein Gut mit Huren vergeudet. Auch für viele von uns steht ja der Umgang mit Prostitution und Menschen, die sich der Prostitution hingeben, am untersten Ende unserer Werteskala. Und indem Jesus die Geschichte so erzählt, will er damit ausdrücken, dass der jüngere Sohn nicht mehr tiefer sinken kann. Den eigenen Absturz dabei empfindet er offensichtlich nicht. Der persönliche Tiefpunkt seines Lebens ist da erreicht, als ihm bewusst wird, dass ihm das Geld ausgeht. Er hat sich nur dem eigenen Vergnügen hingegeben, das Geld bedenkenlos ausgegeben und steht am Ende vor dem Ruin. Wie wenig wirtschaftlich er dabei gehandelt hat, wie unvorsichtig und dumm er war, zeigt die Tatsache, dass er in der von Jesus beschriebenen Hungersnot noch nicht einmal in der Lage ist, sich das tägliche Brot zu besorgen. Und nun steht er vor der Notwendigkeit, Maßnahmen zu ergreifen, die ihn zumindest über Wasser halten. Die falschen Freunde, die gekauften Beziehungen sind nichts wert. Man lässt ihn offensichtlich fallen wie die sprichwörtlich heiße Kartoffel. Jetzt, wo alles den Bach heruntergeht und er völlig auf sich allein gestellt ist, muss der jüngere Sohn erkennen, dass nichts von dem, was er seit seinem Weggang von zu Hause getrieben hat, von Wert ist und in irgendeiner Form Bestand hat. Nichts, was ihn in seinem Leben weitergebracht hat. Er steht, wie immer er es auch drehen und wenden mag, mit leeren Händen da. Und weil niemand da ist, der ihm unter die Arme greifen will, er nichts hat und offensichtlich auch nichts kann, zwingt ihn die nackte Not, einen Job anzunehmen, der im wahrsten Sinn des Wortes unter aller Sau ist. Als Tagelöhner begibt er sich in die Hände eines Mannes, der ihn zu seinen Schweinen schickt. Dort muss er mit ansehen, wie die Tiere ihr nötiges Fressen bekommen, mehr noch. Er selbst muss dafür sorgen, dass den Schweinen das Futter vorgesetzt wird. Er hätte es ja am liebsten selbst gegessen. Was für eine Erniedrigung, was für ein Abstieg. Wirtschaftlich, sozial, persönlich. Nicht nur, dass es auch jetzt zum Leben vorne und hinten nicht reicht. Jesus, der dieses Gleichnis ja seinen jüdischen Mitmenschen erzählt, weiß sehr wohl, was er seinen Zuhörern zumutet. Ein Jude bei den Schweinen. Ein Jude bei den Schweinen. Die Schweine galten den Juden doch als unrein. Kein gläubiger Jude hätte freiwillig mit diesen Tieren zu tun haben wollen. Wie weit hat sich der Sohn äußerlich und innerlich eigentlich schon verabschiedet? Wie weit hat er sich und seine Situation eigentlich noch in der Hand? Offensichtlich doch gar nicht. Die Not zwingt ihn in die Knie, die Not. Freiwillig sitzt unser Lebemann ganz sicherlich nicht im Schweinekot. Freiwillig ist hier gar nichts mehr. Das Leben ist dem jungen Mann außer Kontrolle geraten. Ums nackte Überleben geht es nur noch. Eine wirkliche Perspektive für sein Leben hat er schon lange nicht mehr. Und er ekelt sich vor sich selbst. Das war es also mit der Selbstverwirklichung. Das war es mit der Autonomie oder wie die anderen vergoldeten Ausdrücke eigentlich alle heißen. Und dennoch bewirken die Realität des Hungers, die äußere Not und die Hoffnungslosigkeit seiner Situation die Krise, die Wende. Er denkt an zu Hause. Er denkt an den Vater, er denkt an den Bruder, an den Wohlstand und die Sicherheit, die er mutwillig verlassen hat. Und er wünscht sich nur das eine, wieder nach Hause können. Zurück. Aber da ist die Hemmschwelle, seine Dreistigkeit, seine Arroganz, seine Rücksichtslosigkeit dem Vater gegenüber und dann die Scham, das Scheitern auf ganzer Linie, seine Angst und das Wissen, dass er tatsächlich alles, einschließlich seiner Stellung in der Familie, verspielt und verloren hat. Er weiß es wohl. Er hat kein Recht mehr, nach Hause zu kommen. Er hat kein Recht mehr, nach Hause zu kommen. Aber der Hunger nagt an ihm. Die Schweine haben es besser als er. Seine Umwelt, seine Mitmenschen interessieren sich sowieso nicht für ihn. Er ist ihnen völlig egal. Sie sind offensichtlich nicht gewillt, ihm zu helfen, ihm unter die Arme zu greifen, ihm auf die Füße zu helfen. Und je größer der Hunger, je größer die Demütigung, desto mehr kommt ihm zum Bewusstsein, dass er nach Hause will, nach Hause muss. Freilich als ein Bittsteller. Nicht Sohn mehr, nicht Familienmitglied, nicht zur Herrschaft wird er mehr gehören. Er weiß, dass er das nicht verdient hat. Aber den Vater bitten, ihn als Tagelöhner, als niedrigsten Angestellten zu beschäftigen, um sich den Unterhalt verdienen zu dürfen. Darum will er bitten. Am Schweinetrog seines Lebens beginnt die Umkehr, macht ihn bereit, sich auf den Heimweg zu begeben. Dieser Heimweg ist ein schwerer Weg. Und er ist umso schwerer, je länger er ist, je näher er dem elterlichen Gut kommt. Wie oft wird der junge Mann wohl wiederholt haben, was er dem Vater sagen will? Wie viel Angst vor der Reaktion des Vaters steckt in den Vorstellungen, die ihm durch den Kopf gehen? Aber er will ja auch nur Tagelöhner sein. Ein Mann, der abends sein Geld bekommt, um dann zu gehen, in der Hoffnung, am Folgetag wiederkommen zu dürfen. Ob der Vater ihn wohl auf dieser Basis einstellen wird? Oder ob ihm bei seinem Anblick die Galle hochkommen, die Zornesröte ins Gesicht springen wird? Wird er als eine Persona non grata, als eine unerwünschte Person des Hauses verwiesen werden? Wird der Vater ihn von sich weisen? Verständlich wäre es. Verdient hätte er es. Vers 20. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen, und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Was Jesus an dieser Stelle von dem Vater erzählt und wie er ihn schildert, wäre in der orientalischen Realität damals wie heute undenkbar. Der Vater, der den Sohn sieht und erkennt, wartet ja nicht hoheitsvoll ab, bis der Sohn bei ihm ankommt. Das hält der Vater nicht aus. Er geht ihm auch nicht gemessenen Schrittes entgegen, auch das kann er nicht. Er kann es nicht. Er lief, hieß es im Text. Er lief. Sobald sich der Vater sicher ist, dass die Gestalt in der Ferne sein zweiter Sohn ist, beginnt er zu rennen. Er wirft alle Konventionen über Bord. Ihm ist völlig egal, was seine Umwelt von ihm denkt. Er hat nur noch Blick für diese jämmerliche Gestalt, die wahrscheinlich gesenkten Hauptes ihm entgegenkommt. Der Vater hat Erbarmen, erzählt Jesus. Dieses Erbarmen spült alles hinweg, was man rational und berechtigterweise gegen den Heimkehrenden vorbringen könnte. Das Erbarmen des Vaters hält sich an keine Konventionen, an keine Floskeln. Er sieht nicht auf die Lumpen, nicht auf den Schmutz. Er ignoriert den Gestank, der von seinem Kind ausgeht, und liest das nach. Er lässt ihn gar nicht zu Wort kommen. Zunächst jedenfalls nicht. Er fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das ist bedingungslose Liebe. Das ist das Ja des Vaters, bevor der Heimkehrer noch die erste Silbe vorbringen kann. Es ist das bedingungslose Ja, das nicht nach dem Werdegang der Vergangenheit, nicht nach der Höhe der Schuld, nicht nach dem Scheitern fragt. Es ist das Ja des Vaters zu seinem Kind. Bedingungslos und uneingeschränkt. Ich liebe dich. Und in dieser Umarmung, durch diesen Kuss weiß der Sohn, bevor er überhaupt noch den Mund aufbringt, dass ihm seine Schuld vergeben ist. Ganz gleich, was er jetzt vorbringen wird und vorbringen muss. Ganz gleich, wie desolat der Zustand ist, in dem er sich präsentiert und wie er sich fühlt. Er steht eben nicht wie der Angeklagte vor seinem Richter. Nicht wie der Angeklagte, der nicht weiß, wie das Verfahren ausgehen wird. Er liegt im Arm seines Vaters. Weißt du, wenn du in einer unangenehmen Situation bist, in einer Situation, die du verbockt hast, in der du dich entschuldigen musst, in der du einen Fehler zugeben musst, wenn du dich in einer Situation befindest, die du verschuldet hast und die bereinigt gehört, und du als erstes, bevor du überhaupt etwas sagen kannst, in den Arm genommen wirst, dann weißt du doch, dass du angenommen bist. Dass die Sache, um die es geht, aus der Welt geschafft werden kann. Vor allem aber, dass du trotz deines Versagens angenommen bist und bleibst und du deinem Gegenüber, wenn auch unter Tränen, wieder in die Augen sehen kannst. Weil hier Barmherzigkeit und Vergebung wie ein Tsunami der Liebe die berechtigten Ansprüche, die zugefügten Verletzungen und dein unmögliches Verhalten hinwegfegen. Und nach dieser Umarmung des Vaters, nach seinem Kuss, nach diesem bedingungslosen Ja, wird dann das Bekenntnis der Schuld, das Bekenntnis des Absturzes und das komplette Scheitern seiner selbstsüchtigen Handlungsweise ohne Angst möglich. Und indem der Vater den Sohn in den Arm nimmt, weiß der, dass der Hunger ab sofort sein kleinstes Problem ist. Was dann aber folgt, das sprengt alle Erwartungen, alle Hoffnungen, alle Vorstellungen und alle Träume. Er, der sich als Tagelöhner in die Phalanx der Knechte einreihen will, weil er weiß, dass er den Status als Sohn verspielt, verlebt, verraten und verkauft hat, erhält eine neue Identität. Festtagskleid, Schuhe und Ring sind sichtbarer Beweis, wovon er nicht zu träumen gewagt hat. Er wird völlig unverdient, vollständig rehabilitiert. Wieder aufgenommen ins Vaterhaus und eingesetzt als Sohn und Erbe und wenn das kein Grund zum Feiern ist. Der Grund zum Feiern für den Sohn ist, dass aus dem Albtraum der Vergangenheit ein Traum wird. Aber dieser Traum wird Realität, Realität für Gegenwart und Zukunft. Der Grund zum Feiern für den Vater ist, dass der Sohn, der für ihn verloren war, zurückgefunden hat, dass der Sohn wieder nach Hause gekommen ist. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Der ältere Sohn hat auf dem Feld gearbeitet und hört beim Heimkommen Musik und Festtagsfreude, aber er kann sich nicht mitfreuen, als er den Grund der Festlichkeiten erfährt, ganz im Gegenteil. Er sieht nicht und er sieht schon gar nicht ein, dass es ein Wunder ist, dass sein Bruder den Weg nach Hause gefunden hat. Die Barmherzigkeit des Vaters ist ihm ein Dorn im Auge. Was der Vater schon vergeben hat, das will der ältere Bruder wieder hervorkramen. Abrechnen will er, auf Heller und Pfennig abrechnen. Das Urteil steht fest, er hat dein Gut mit Huren vergeudet. Vordergründig scheint es um Gerechtigkeit zu gehen. Der Bruder hat nicht verdient, was der Vater ihm gegeben hat. Festtagskleid, Schuhe, Ring. Diese Zeichen der Würde und der Hoheit und das gemästete Kalb. Das ist doch alles ungerecht. Und so verweigert er sich dem Vater. Er verweigert sich dem Bruder. Er verweigert die Teilnahme an der Feier und das nicht, weil es ihm im Letzten um Gerechtigkeit geht, sondern in Wirklichkeit aus Missgunst und Neid. Und jetzt guck nochmal in deine Bibel. Auch dem Erstgeborenen kommt der Vater entgegen. Auch seinem Erstgeborenen kommt der Vater entgegen. Er verlässt das Fest und geht nach draußen, weil sein Kind nicht hereinkommen will. Und jetzt bricht aus diesem ersten Sohn die ganze aufgestaute Frustration heraus. Eine Frustration gepaart mit Selbstmitleid und der Anklage, ohnehin schon jahrelang zu kurz gekommen zu sein. Du hast, so wirft er dem Vater an den Kopf, in all den Jahren mir noch nie ein Fest ausgerichtet, es mir ermöglicht, mit meinen Freunden zu feiern. Noch nicht einmal eine Ziege hast du mir gegönnt, obwohl ich ohne Murren jeden Tag dazu beigetragen habe, dass der Laden hier läuft, dass die Erträge stimmen, das Haus und Hof prosperieren. Wie viel Bitterkeit entlädt sich in diesem Moment? Und was der Erstgeborene sagt, stimmt. Es ist wahr. Aber hat er auch recht? Liebe Gemeinde, es gibt Ausleger, die meinen, dass angesichts der Reaktion des älteren Sohns er, der ältere, der wirklich verlorene Sohn sei. Ich kann mich dieser Auslegung nicht anschließen. Ich finde dafür in unserem Text keinen Beleg. Ganz im Gegenteil. Wen repräsentiert denn der ältere Sohn? Wer ist denn der, der im Haus Gottes lebt und arbeitet? Das sind doch wir. Wir, die wir als Menschen zum Glauben gefunden haben, vielleicht schon seit Kindertagen. Wir, die wir heute Morgen hier versammelt sind, die sich gerne zur Gemeinde halten, die wir nachfolgen und mitarbeiten wollen, die mithelfen wollen an Gottes Bau, die sich einbringen. Wir sind doch hier zu Hause. Wer in Gottes Nähe unter seinem Dach, das heißt auch unter seinem Schutz und seiner Gegenwart, leben darf, der ist doch nicht verloren. Du bist doch nicht verloren. Ganz im Gegenteil. Du bist geliebt. Du bist angenommen. Auch dir kommt doch der Vater im Himmel täglich entgegen. Und wir sind von Gott zu Kindern und Erben bestimmt. Aber was ist jetzt mit dem älteren Sohn los? Wo liegt die Krux? Vers 29. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Der ältere Sohn weist auf seine Verdienste hin. Verdienste, die er sich in sicher treuer Arbeit jahrelang erworben hat. Er hat sich dem Willen des Vaters unterworfen und gearbeitet. Dafür will er aber dann auch Anerkennung und Lohn sehen. Er benimmt sich nicht. Schlimmer, er versteht sich nicht als Sohn. Er ist sich seiner Stellung nicht bewusst. Er benimmt sich wie ein Angestellter, wie ein Tagelöhner. Das, was er erarbeitet, was er verdient hat, das will er honoriert sehen. Das soll ausbezahlt werden. Er will den Lohn für seine Mühe. Und dieser Lohn, diese Anerkennung vom Vater ist über die Jahre hinaus geblieben. Noch nicht einmal ein Ziegenbock war es dem Vater wert. Wer sich im Haus Gottes etwas verdienen will, wer Anerkennung und Lohn erarbeiten will, der wird, so er es überhaupt bekommt, über eine Ziege nicht hinauskommen. Der Vater sagt es seinem Ältesten und Gott sagt es uns heute Morgen. Du bist nicht bei mir angestellt. Du bist nicht bei mir angestellt. Du bist kein Lohnempfänger. Du bist mein Kind. Und weil du Kind bist, bist du Erbe. Brauchst du nichts zu verdienen. Nimm einfach. Nimm dir, was du willst. Es gehört dir, weil es mir gehört und weil du zu mir gehörst. Nimm doch. Er sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Wenn du dir deiner Kindschaft bewusst bist, dann darfst du dir nehmen, in dem fröhlichen Vertrauen, dass der Vater über Bitten und Verstehen geben wird. Er ist einverstanden, wenn du dir nimmst. Denn dadurch wird der Vater im Himmel geehrt, dass du dir im Vertrauen auf ihn nimmst, weil du zu Hause bist. Und wer sich seiner Kindschaft gewiss ist, du, der kann dann auch barmherzig sein. Der muss dann nicht auf Recht und Gesetz pochen. Wer bei Gott zu Hause ist, wird sich über jeden Heimkehrer, über jeden, der hinzukommt, freuen können und Gott darüber anbeten, dass er ein so gnädiger, liebender Vater ist, der so gerne vergibt. Am Anfang unseres Kapitels, im anderen Zusammenhang, im 7. Vers steht: Es wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Darf ich das mal plakativ sagen? Die Engel im Himmel machen ein Fass auf und feiern, weil ein Menschenkind nach Hause gekommen ist. Die machen ein Fass auf. Da möchte ich mitmachen. Das möchte ich wieder neu lernen, mich mitzufreuen, wenn durch Gottes Heiligen Geist einem Menschen neues Leben geschenkt wird, wenn jemand nach Hause findet. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dadurch der Grauschleier der Routine, der sich manchmal über unser Christsein und unser Christuszeugnis im Laufe der Jahre gelegt hat, dass dieser Grauschleier der Routine zerrissen wird durch die Freude, die Gott durch seine Gnade und Vergebung denen schenkt, die wieder nach Hause finden. Niemand muss eifersüchtig oder neidisch sein, der bei Gott zu Hause ist. Über uns allen steht das Pauluswort aus Römer 8. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns nicht mit ihm auch alles schenken? Und dieser Sohn, Jesus Christus, er selbst hat uns dieses Gleichnis erzählt, damit wir uns unserer Kindschaft freuen sollen. Der Sohn Gottes, der den Vater kennt wie niemand sonst, er hat uns dieses Gleichnis erzählt, damit wir wissen dürfen, wo unser Zuhause, wo unser Vater ist und dass wir in seinen Augen gerecht und heilig vor ihm sind, Kinder und Erben. Darum, ich will keine Ziege. Ich will das Kalb und einen anständigen Schluck dazu. Amen.